Also wenn ich meiner Ansprache eine Überschrift geben würde und wollte, würde ich darüber schreiben, Erwählung. Wie erwählt Gott, warum und wozu? Dann würde ich mal fragen, wie entdeckt man eigentlich im normalen Leben junge Talente, zum Beispiel beim Sport? Ich denke, da wird schon in den Grundschulen deutlich, da ist jemand prädestiniert für Leichtathletik, der andere durch seinen Körperbau zum Schwimmen, und dann werden die Leute, wie zum Beispiel bei der DDR ehemals, aussortiert, in spezielle Schulen oder Institute gebracht und werden da gefördert, bis da wirklich starke Leute draus werden. Es geht in anderen Bereichen ähnlich so. Ich denke, Leute, die ein unheimlich schnelles Reaktionsvermögen haben, zum Beispiel die Schumacher-Brüder damals, die schon als junge Leute bei Go-Karts unschlagbar waren, die sind natürlich vorgepolt, um Rennfahrer zu werden. Andere sind im Bereich der Musik gut von vornherein, und wiederum andere sind schon junge Politiker, die in jungen Jahren sich schon irgendeiner Partei anschließen, die rhetorisch gut sind, gewandt sind und die schon das Talent haben, mit sehr vielen Worten wenig Verbindliches zu sagen. So ist das eben auf allen Bereichen des Lebens. Begabungen werden entdeckt, Leute werden gefördert, bis daraus eben große, klasse Persönlichkeiten entstehen. So ist das normalerweise bei uns Menschen. Gott ist nicht normal im menschlichen Sinne. Gott geht anders vor. Seine Gedanken sind deutlich höher als unsere Gedanken, und seine Art, Leute zu erwählen, seine Art, Entscheidungen zu fällen, geht vollkommen über unseren Verstand und unsere Vorstellungen hinweg. So, mit den weihevollen Vorworten komme ich jetzt zu dem Text, über den ich reden will. Und zwar ist es ein Bibeltext aus dem Alten Testament. Und damit nähern wir uns einem Mann, der eigentlich von vornherein nicht so als großes Talent aufgetreten ist und der trotzdem ein ganz großer im Reich Gottes geworden ist. Das ist der Prophet Jeremia. Der Prophet Jeremia, der von Gott mit einer sehr schweren Aufgabe betreut worden ist, und der hat unter dieser Aufgabe immens gelitten und ist trotzdem treu geblieben bis zum Schluss. Und darum nannte man Jeremia auch einen Mann, gegossen in Erz und doch zerrinnend in Tränen. Und ich lese mal den Text seiner Erwählung. Es erging aber das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Noch ehe ich dich im Mutterschoße bildete, habe ich dich erwählt. Und ehe du das Licht der Welt erblicktest, habe ich dich geweiht. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da antwortete ich: Ach Herr, mein Gott, sieh doch, ich verstehe ja gar nicht zu reden, denn ich bin noch so jung. Doch der Herr erwiderte mir: Sag nicht, du seist noch zu jung, denn zu allem, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen, und alles, was ich dir auftragen werde, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu behüten, so lautet der Ausspruch des Herrn. Hierauf streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund mit ihr. Dann sagte der Herr zu mir: Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Wisse wohl, ich bestelle dich heute über die Völker und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zu vernichten und zu zerstören, aber auch um aufzubauen und zu pflanzen. Soweit der Text über die Erwählung des Jeremia. Und wenn man das so durchsieht, fiel mir eine Dreiteilung dieses Textes auf. Die könnte man so nennen: erstens die Erwählung, zweitens die Zurüstung oder Auferbauung, wie man dann will, und drittens die Sendung. Und wir hatten ja schon gesagt, Gott erwählt auf ganz andere Art und Weise, als Menschen mit normalen Talentfindungen vorgehen, sondern Gott erwählt eben über unseren Verstand hinausgehend Leute, auf die wir nie so richtig gekommen wären. Zum Beispiel erwählt er Abraham und Sarah, beide schon hornalt, normalerweise nicht mehr fruchtbar, und trotzdem soll daraus ein Volk entstehen, aus diesen beiden alten Leuten. Und da ist das Volk Israel selber, wo Gott darüber sagt, du bist ein dem Herrn, deinem Gott geheiligtes Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind, zu seinem Eigentumsvolk erwählt. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als andere Völker, hat der Herr sich euch zugewandt und euch erwählt. Ihr seid ja das Kleinste unter allen Völkern. Nein, weil der Herr Liebe zu euch hegte. Nicht deswegen, weil ihr groß wart, habe ich euch erwählt, sagt Gott. Denn wenn es darum ginge, dann hätte er zu der damaligen Zeit auf jeden Fall Ägypten wählen können, mit seiner Kultur, mit seiner Größe, mit seiner Macht. Aber er wählt das kleine Israel. Wenn wir weiterdenken, wie erwählt er Mose am brennenden Dornbusch? Er erwählt ihn, da ist er schon 80 Jahre alt und er sagt von sich selber, reden kann ich aber überhaupt nicht. Und trotzdem wird er erwählt. Wenn wir mal weiterdenken an die Zeit der Richter, da ist der Herr Gideon, der den Midianiter vertreibt aus Israel. Und wir kennen das Wort ja, Schwert des Herrn und Gideon. Mit 300 Mann vertreibt er die Midianiter. Aber was sagt er bei seiner Erwählung? Mein Geschlecht ist das Geringste in Manasse und ich der Jüngste in meines Vaters Hause. Und hier bei Jeremia, wir haben es gehört, ach Herr, ich bin ja noch so jung und reden kann ich überhaupt nicht. Und trotzdem wählt sie Gott. Und das zeigt meines Erachtens zweierlei Aspekte. Er, unser Gott, schreibt seine Linien in unsere Weltgeschichte rein. Und zwar zum richtigen Zeitpunkt mit den Leuten, die er erwählt. Der sitzt dann hier und sagt, oh, jetzt brauchte ich gerade einen hier in der Situation, aber ich habe kein Talent, was ich da erwählen könnte. Er ist souverän, er erwählt sich seine Leute und stattet die mit dem Richtigen aus, was nötig ist. Darum ist Gott kein durch die Weltgeschichte Getriebener, sondern er selbst treibt seine Sache voran mit den Leuten, die er sich wählt. Und das ist das Kennzeichen, er braucht dazu keine großen, genialen Persönlichkeiten. Aber er braucht Leute, die in ihrer Beschränkung voll ihr Vertrauen auf Gott setzen, dass er mit seiner großen Kraft hineinkommt in die Beschränkung der Leute. Und daraus entsteht, dass diese Leute nicht auf sich selber hinweisen, ach, was bin ich denn für einer, was kann ich nicht, sondern sie weisen auf unseren großen Gott hin. Der tut das, der tut das. Das ist der Hinweis. Dafür braucht Gott keine großen Genies, sondern Leute, die ihm treu sind. Denken wir mal an Paulus, der sagt, wenn ich schwach bin, dann ist Gott stark in mir. Und die Form der Erwählung kann sehr unterschiedlich sein. So wie hier bei ihm, schon im Mutterschoße, als du gebildet wurdest, habe ich dich erwählt. Und ehe du das Licht der Welt erblicktest, habe ich dich schon zum Propheten erwählt. Genauso spricht er über Johannes den Täufer, der auch schon erwählt wurde vor seiner Geburt. Aber es geht auch anders, den Prophet Amos, den holt er als gestandenen Mann hinter seiner Viehherde her und setzt ihn da ein. Jesus holt seine Jünger aus den Fischerbooten, von den Fischernetzen oder vom Zoll, wie wir vorhin in der Lesung gehört haben, und setzt sie ein. Und einen gewissen Saulus muss Gott erst vor Damaskus vom Pferd werfen, damit daraus ein Paulus wird. So erwählt er. Und wie ist das bei den Erwählten? Wie reagieren die? Oh, Halleluja, da habe ich ja drauf gewartet, Nee, die reagieren mit einem Schock. Du liebe Zeit, ich soll die große Aufgabe übernehmen. Und dann beginnt das Lamentieren, was wir kennen. Bei Mose auch hier, ach, ich bin ja viel zu jung, ich kann ja gar nicht reden. Aber Gott hilft über diesen Schock weg, durch seine Macht, durch seine Kraft. Und dann kommen wir zum zweiten Teil, die Zurüstung. Jeremia war ja ein Priestersohn und er kannte daher schon viel von der Tora, also vom Gesetz. Der kannte mit Sicherheit viel von den Opferdiensten. Der kannte auch jede Menge von den Aufgaben eines Priesters. Denn das war ja sein zukünftiges Berufsbild. Er sollte ja auch Priester werden. Aber was Gott jetzt von ihm wollte, das war viel mehr als die Auslegung der Tora, das war viel mehr als der Opferdienst, sondern was Gott von ihm wollte, war eigentlich die Opferung, seine eigene Lebensplanung. Was Gott von ihm wollte, war das Hineingeworfensein in Situationen und Schwierigkeiten, die sich der junge Mann überhaupt gar nicht vorstellen konnte. Und die Kraft für so einen Dienst kann der Prophet überhaupt nicht aus sich selber herausrufen, sondern da braucht er Gottes Ermutigung. Und da steht ja hier, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu behüten. Und er braucht Gottes Ausrüstung und Zurüstung. Hierauf streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund und sagte, hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Das ist so ähnlich wie bei dem Propheten Jesaja, wenn Sie das noch in Erinnerung haben, der ja auch nach die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, selber erkannt hat, welcher Sünder er ist und sagte, oh Gott, ich bin ein Mann unreiner Lippen und wohne in einem Volk von unreinen Lippen. Und da muss dieser Engel symbolisch kommen, mit der glühenden Kohle seinen Mund berühren, damit er die Worte Gottes aussprechen kann. Hier ist es so, dass Gott Jeremia den Mund berührt und er kann jetzt reden im Auftrag Gottes. Und von dem Moment an ist Jeremia ein Charismatiker, ein Mann erfüllt mit der Gnadengabe Gottes. Und immer im Reich Gottes ist das so. Das Charisma, die Gnadengabe, führt zum Dienst. Die Gabe führt zur Aufgabe. Auch für uns, bei uns. Die Gabe Gottes führt in die Aufgabe. Und beides sollte möglichst im Gleichgewicht sein. Jetzt kommen wir zu der Sendung. Ohne die von Gott gegebene Vollmacht, wie wir vorhin gehört haben, hätte der Prophet das gar nicht wagen können, in so einer schwierigen politischen Situation, in der Juda war, aufzutreten als Völkerprophet. Und dann noch mit diesem Auftrag, wie er definiert ist, wisse wohl, ich bestelle dich heute über die Völker und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zu vernichten, zu zerstören, um aufzubauen und zu pflanzen. Und dann sagt Gott noch weiter zu ihm, du aber gürte dir die Hüften, mache dich auf und verkünde ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Erschrick nicht vor ihnen, sonst setze ich dich vor ihnen in Schrecken. Denn wisse wohl, ich selbst mache dich heute zu einer festen Burg, zu einer eisernen Säule, zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, sowohl gegen die Könige von Juda als auch gegen die hohen Beamten, gegen dessen Priester und gegen die Bevölkerung des Landes. Wenn sie auch gegen dich anstürmen, sollen sie dich doch nicht bezwingen, denn ich bin mit dir. Das ist ein Auftrag. Zerstören, zerschlagen, aber auch aufbauen. Und das alles soll ja nicht durch die Macht von irgendwelchen Kriegsheeren oder Waffen geschehen, das soll nur durch die Macht des Wortes geschehen, des Wortes Gottes, was Gott in den Mund des Propheten reinlegt. Und wir wissen, dass Jeremia diesen Auftrag übernommen hat und dass er an diesem Auftrag fast zerbricht. Wir haben mal den gesamten Propheten Jeremia durchgelesen. Es ist wahnsinnig interessant, dass er an diesem Auftrag fast zerbrochen ist. Und trotzdem hat er ihn bis zu Ende durchgezogen. Und es ist logisch, dass er an diesem Auftrag quasi fast zugrunde gehen muss, denn er wird zerrieben zwischen zwei Fronten. Auf der einen Seite ist das Volk und die Priester und die Oberen, die ihn und die auch seine Botschaft vollkommen missachten. Und die missachten nicht nur seine Botschaft und ihn, sondern sie verachten ihn. Und auf der anderen Seite ist sein Gott Jahwe, vor dem er jammert, vor dem er weint für sein Volk. Und Gott kann ihn nicht erhören. Gott kann ihn nicht erhören. Denn Gott kann nicht einfach über Götzendienst und über all diesen Frevel so hinweggehen, so hinwegwischen. Das kann er auch heute nicht. Und das tut er auch heute nicht. Aber wir müssen sagen, armer Jeremia, wirklich armer Jeremia, so zerrieben und dann einen schweren Dienst und er sieht keinen Erfolg. Er sieht lebenslang keine Frucht und bleibt trotzdem treu. Und da kann man zu Recht sagen, das ist ein Mann gegossen aus Erz, wie Gott es ihm ja zugesagt hat, und trotzdem zerrinnend in Tränen, denn er weint und fleht für sein Volk, das nicht auf ihn hört. Und jetzt können wir fragen, was sagt dieser Text uns heute, hier und heute? Wir können ja sagen, ach, das ist ja 2.500 Jahre her. Was kann der Text uns sagen? Was unterscheidet eigentlich unseren Weg als Christen von dem Weg des Jeremia? Ich meine, da ist mit Sicherheit die Dramatik seiner Berufung, die Größe seiner Bevollmächtigung und sein Riesenauftrag, den er hat, das unterscheidet uns mit Sicherheit von ihm, wir normale, sagen wir mal, Menschen im Glauben sind. Und trotzdem sehe ich da eine gewisse Parallelität in manchen Dingen. Seine Entwählung entspricht ja unser Ja zu Jesus Christus, in dem Gott uns ja auch erwählt als seine Kinder. Und seine Zurüstung, die entspricht doch dem, dass Gott jedem Christen mindestens eine einzige Gnadengabe gibt. Mindestens eine Gnadengabe. Wir haben in dieser Gemeinde hier genug darüber schon gelehrt. Es ist sehr wichtig für den Einzelnen, seine Gabe zu erkennen. Denn Gott hat uns nicht erwählt, weil wir so schöne blaue Augen haben, sondern weil wir Aufträge empfangen von ihm. Und so kommen wir zu seiner Sendung von Jeremia. Unsere Sendung entspricht eben unser individueller Auftrag innerhalb der Kirchengemeinde entsprechend unserer Gabe. Und es ist wichtig, Gaben zu kennen und Aufgaben anzunehmen. Und das alles, das hat ein Fundament bei uns und auch bei Jeremia. Denn Jeremia war ja nicht von klein an ein nicht zu übersehendes großes Talent, war ja nicht so ein Genie. Er war ja nicht so strahlende Persönlichkeit, dass Gott gar nicht an ihm vorbeigehen könnte. Gott hat ihn nicht erwählt, weil er so gut war, sondern Jeremia ist so gut geworden, weil Gott ihn erwählt hat. Gott hat ihn nicht erwählt, weil er so gut war, sondern Jeremia ist gut geworden, weil Gott ihn erwählt hat. Und das gilt für uns. Hat Gott uns erwählt, jeden Einzelnen, weil wir so eine große Qualität haben, dass er an uns nicht vorbeigehen konnte? Nein, solche Genies, die brauche ich. Nein, ich denke, wir haben nur Qualität durch seine Augen, in seinen Augen, weil er uns erwählt hat. Und ich denke, wir haben Qualität deswegen, weil er uns quasi mit der Qualität von Jesus Christus überkleidet hat. Und deswegen sind wir vor ihm, vor seinen Augen gerechtfertigt. Das heißt, wir sind gerecht gesprochen durch die Tat, die Jesus Christus getan hat. Wir sind angenommen, erwählt, trotz unserer Schwächen. Und Jesu Christi Qualität, Gottes Qualität, die rettet uns, nicht unsere eigene Qualität. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Gottes Qualität rettet uns, nicht unsere eigene. Und wenn man das kapiert hat, wenn man das richtig durchgekaut hat, das ist Evangelium. Stellt euch vor, wir wären von unserer eigenen Qualität abhängig, um bei Gott anzukommen. Das sind diese religiösen Systeme, die meinen, sie müssten sich nach Gott empordienen. Das können wir gar nicht, wenn wir nicht durch seine Qualität gerettet werden. Aber jetzt sind wir gerettet. Und was folgt eigentlich für uns daraus? Ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Und es ist eigentlich mein Wunsch, dass alle Leute, die hier im Gottesdienst sind und an Jesus Christus glauben, dass sie das innerlich spüren. Ich bin wertvoll in Gottes Augen. Gott hat Ja zu mir gesagt. Ich bin von Gott gewollt als sein Kind. Für mich gilt das, was in Römer 8 steht. Er hat uns zuvor ersehen. Und die er zuvor ersehen hat, die hat er berufen. Die er berufen hat, die hat er gerecht gesprochen. Und die er gerecht gesprochen hat, den hat er die himmlische Herrlichkeit verliehen. Das gilt jetzt schon. Das ist das, worin wir als Christen leben. Und das soll uns innerlich erfüllen. Wir sollen das Gefühl haben, auch wenn wir keine Genies sind, Gott traut uns etwas zu. Und Gott will uns auch mit seiner Kraft ausrüsten. Wir müssen eben keine Genies, keine genialen Persönlichkeiten sein. Wir müssen eins sein. Wir müssen treu sein. Wir müssen unserem Herrn treu sein bis zum Ende. So wie Jeremia. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater, da können wir wirklich froh sein, dass wir aus deiner Qualität und deiner Gnade leben, dass du in Jesus Christus alles für uns getan hast, dass wir vor dir gerecht sind, wenn wir das annehmen, was Jesus getan hat, wenn wir sagen, ja, du bist mein Herr und ab jetzt will ich dir folgen, so gut ich es kann. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns dieses Evangelium schenkst. Bewahre uns in der Treue zu dir bis an unser Ende, dass wir die Krone des Lebens erringen. Amen.